let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Ja, herzlich willkommen, Markus, hier bei uns in Berlin in der Oberpostdirektion. Schön, dass du da bist. Ich habe mich besonders auf das Gespräch mit dir gefreut, aus zwei Gründen. Zum einen, weil uns natürlich mit Hyundai eine Partnerschaft verbindet und zum anderen, weil wir heute mal viel um das Thema Digitalisierung oder Abo-Modelle rund ums Auto sprechen. Und dementsprechend herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, vielen Dank. Grüß dich auch von meiner Seite. Ich bin froh, auch heute mal bei euch hier in Berlin zu sein und klingt ja nach spannenden Themen, die wir gleich diskutieren.
Ja, ich freue mich. Schön, dass du auch den Weg hierher gefunden hast. Wir sind ein bisschen durchs Büro gegangen. Dementsprechend hast du einen ersten Eindruck davon bekommen, wie mobile.de ist. Für die Hörer, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, ein bisschen, was deine Rolle ist oder vielleicht auch, was dein Background ist?
Ja, gerne. Also ich bin Alleingeschäftsführer der Hyundai Connected Mobility GmbH. Bin nicht so der klassische Automobilmanager, bin vor circa 4 Jahren zu Hyundai gewechselt und hatte die ersten 18 Jahre meiner Karriere eher im Technologiebereich. Zuletzt war ich der Leiter von Siemens Mobility in Nordamerika. In dem Umfeld haben wir diverse Mobilitätslösungen für Kunden, B2B, auch im Geschäft mit öffentlichem Personennahverkehr und dann eben auch als Softwareanbieter für die Automobilbranche gestartet. Und die Automobilbranche ist definitiv eine, die am stärksten im Wandel ist, wo man viel gestalten und bewegen kann. Und somit habe ich gedacht, jetzt gehst du mal auf die dunkle Seite.
Und die dunkle Seite ist Hyundai Connected Mobility?
Die dunkle Seite ist eher diesen Wandel der Automobilbranche in Richtung einer eher softwaregetriebenen, softwaredefinierten Produktpalette hinzubekommen und zu gestalten. Und das ist auch die Rolle von Hyundai Connected Mobility. Wir haben zwei recht unterschiedliche Geschäftsfelder. Zum einen ist es, wie der Name schon sagt, die vollvernetzte digitale Mobilität. Also da geht es um Applikationen und Plattformen im Fahrzeug, angefangen von dem Infotainment-System, die regelmäßigen Over-the-Air-Updates des Fahrzeugs, und dann eben über unsere Connected Car Plattform BlueLink und viele neue digitalen Dienste, In-Car Payment, Feature on Demand, die einfach dem Kunden das ganze Fahrerlebnis nochmal vereinfachen, sicherer und effizienter darstellen sollen. Und der zweite Geschäftsbereich ist auch nicht grundsätzlich neu für die Automobilindustrie, nämlich da geht es um die Mobilitätsdienstleistungen, aber eben alternativ zum klassischen Kauf oder klassischen Leasing eben jetzt hier noch das Auto-Abo über unsere Brand Motion.
Mhm. Spannend. Und die Geschäftsbereiche sind nun in Hyundai Connected Mobility gebündelt. Und du bist dementsprechend für Europa zuständig, soweit ich es verstanden habe.
Ja, richtig. Also wir sind eine recht fokussierte, kundenorientierte, paneuropäische Technologiefirma. Wir haben ein Geschäftsmodell, was eher B2B und B2C fokussiert ist, mit doch einem stärkeren Ausrichtung auf dem Direct-to-Consumer-Geschäft. Also wir haben sehr viel Kontakt mit dem Endkunden, sind demnach auch sehr stark am Puls vom Endkunden. Das heißt, viele der Dienste, die im Fahrzeug stattfinden, die werden natürlich direkt an den Kunden abgegeben und geliefert. Und auch die neuen Mehrwertdienste, die dann in einem Abo-Modell angeboten werden, da sind wir eben auch, da haben wir Kunden von Deutschland, England bis hin zu Serbien, Spanien, also Portugal, über den ganzen Kontinent verteilt. Und auch, wir arbeiten eng mit dem Handel zusammen, was sowohl die Vermittlung der Dienste, aber eben auch den Support angeht und auch bei den Mobilitätsdienstleistungen. Also wenn der Kunde hier für uns ein Auto mittel- oder langfristig über ein Abo eben mietet, dann machen wir das auch immer zusammen mit dem Handel. Aber wir sind sehr digital, das heißt wirklich die ganze Abwicklung des Geschäfts erfolgt digital. Dahinter stehen natürlich viele Menschen und dementsprechend haben wir eben auch leicht andere Kompetenzen wie klassische Organisation eines OEMs. Wir haben sehr viele IT-Spezialisten, IT-Experten, Produktmanager, UI-UX-Designer, wir haben Systemintegratoren. Wir haben natürlich im Mobilitätsumfeld auch stark auf Flottenmanagement und die ganze operative Abwicklung des Mobilitätsgeschäfts. Also von daher sind wir jetzt auch im Marketing, vielleicht um das noch zu ergänzen, das Marketing bei uns ist natürlich alles sehr digital, eine Online-Akquisition der Kunden, von daher die ganze Kommunikation, die ganze Interaktion erfolgt sehr stark auf der digitalen Ebene und dementsprechend sind auch unsere Kompetenzen, unsere Profile von den ganzen, unsere ganze Kultur ist eben demnach ausgelegt, dass wir schnell, agil, kundenzentriert versuchen zu agieren.
Spannend. Wirklich sehr interessant. Das heißt, wenn ich heute in einem Hyundai sitze oder in einem elektrischen Hyundai, dann spüre ich euch als Hyundai Connected Mobility wahrscheinlich ganz oft. Ich mache die Tür auf, ich setze mich hin. Das Fahrzeug hat vielleicht die neueste Software over the air geladen. Ich nutze Bluelink und habe dementsprechend vielleicht schon all die digitalen Dienste im Fahrzeug. Das heißt, ihr seid so ein absoluter Enabler im Hintergrund, sodass der Kunde auch ein tolles digitales Erlebnis im Auto hat, oder?
Ja, absolut. Also eines unserer Ziele ist wirklich, aus den Kunden, die sich für den Hyundai entschieden haben, langfristig auch Fans der Marke zu machen. Und oftmals kaufen die Kunden unsere Fahrzeuge, weil wir eben eine super Technologie, ein super Design, eine hohe Qualität haben. Aber die Loyalität und die Differenzierung auch in die Zukunft betrachtet, kommt eben natürlich sehr stark durch die Software, durch die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug. Und da bist du ganz oft mit uns in Kontakt, wenn du in Hyundai fährst. Ja, also von der Online-Sprachsteuerung im Fahrzeug bis zur Bedienung des Navigationssystems. Wenn du die App benutzt, um beispielsweise dein Elektrofahrzeug vorzuheizen, bevor du im Winter einsteigst oder die Klimasteuerung zu bedienen. All das sind quasi Dienste, die wir anbieten, entweder im Fahrzeug, über die App und natürlich dann auch das ganze Cloud-Backend, wo die gesamten Fahrzeugdienste und Daten quasi verarbeitet werden.
Und das spielt ihr komplett europaweit aus, aus Frankfurt?
Ja, richtig. Ja. Wir haben unser Headquarter in Frankfurt, wo auch die Europa- und Deutschlandzentrale von Hyundai ist und haben zwei Niederlassungen aktuell, noch eine in London und eine in Spanien, weil wir auch in den Ländern eben das Auto-Abo anbieten. Und auch wenn es ein digitales Geschäft ist, in dem der gesamte Vertrag mit dem Kunden wirklich ohne Pen und Pencil alles digital abgewickelt wird, ist es am Ende des Tages als Langfristmietgeschäft doch ein sehr operatives Geschäft, wo auch mal ein Unfallschaden behandelt werden muss, wo auch mal eine Logistikkette gesteuert werden muss, wo eben auch die Interaktion mit dem Handel im Tagesgeschäft extrem wichtig ist. Und dementsprechend haben wir eben auch dort Menschen vor Ort sitzen. Ja? Jetzt gehen wir zum Anfang des nächsten Jahres auch mit dem Abo nach Spanien, nach Italien und Frankreich. Ja, Spanien, England und Deutschland sind wir schon live. Aber für alle digitalen Dienste, da ist es wirklich paneuropäisch. Jeder Hyundai, jeder Genesis, der in Europa auf der Straße ist, der wird quasi durch unsere Dienste unterstützt.
Mhm. Das heißt, in deinem Verantwortungsbereich liegt von einem sehr operativen Geschäft, das heißt, ein Auto, das wird verabonisiert, vielleicht ist das das richtige Wort, bis hin zu einem sehr digitalen Geschäft. Lass uns mal kurz beim Auto-Abo bleiben.
Ja.
Ihr habt die Marke Motion gelauncht, primär für eure Händler oder mit euren Händlern zusammen. Magst du mal ein bisschen was über Motion erzählen, so ein bisschen was die Zielgruppe von Motion ist? Wir hatten im Vorgespräch uns ein bisschen darüber unterhalten, dass es dort doch eine sehr interessante Zielgruppe ist oder was auch der Gedanke hinter Motion ist?
Ja, gerne. Also ich beschreibe Motion am liebsten als flexibles Mobilitätskonzept. Am Ende des Tages bieten wir über Motion den Kunden eine Möglichkeit an, ein Hyundai oder Genesis-Fahrzeug langfristig zu mieten. Und im Gegensatz zu klassischen Angeboten wie Leasing ist es schon nochmal ein leicht anderes Produkt, weil es ist flexibler, es ist oftmals kürzer in der Laufzeit. Der Kunde kann jederzeit kündigen, der Kunde kann auch einen Fahrzeugtausch nehmen. Es gibt keine Anzahlung, es gibt absolut auch kein Risiko für den Kunden, was das Restwert angeht. Letztendlich ist es für den Kunden ganz einfach. Der geht auf unsere Plattform, sucht sich dort seinen Favoriten aus, sagt, wie lange er das Auto fahren will, sagt, wie viele Kilometer er im Monat fahren will und kann dann den gesamten Vertrag digital abschließen. Ja, wir liefern das Fahrzeug nach Hause, der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern. Also wir nehmen im Prinzip die ganze Komplexität aus dem Eigentum eines Autos dem Kunden ab. Die gesamten Betriebskosten, das heißt die Versicherung, die Wartung, Inspektion, Steuer, all das quasi ist in einer monatlichen Gesamtrate gebündelt für den Kunden ohne Risiko. Und du hast nach den Kunden gefragt, also es sind der Durchschnittskunde ist Anfang 40, ich glaube 42, als ich zuletzt geschaut habe, eher männlich, schon sehr städtisch geprägt. Also der Großteil der Kunde kommt schon aus dem städtischen Umfeld oder den Speckgürteln der großen Städte, schon eher München, Berlin, Hamburg. Und es ist für den Kunden eben oftmals auch eine Möglichkeit, eine neue Marke auszuprobieren. Ja, oder auch einen neuen Antriebsstrang. Also wir haben viele Kunden, gerade in Deutschland sind über 2/3 der Kunden fahren das oder nutzen das Abo, um den Einstieg in die Elektromobilität zu gestalten. Und was eben auch interessant ist, dass viele der Kunden auch nach dem Abo dann in Richtung Kauf gehen. Also für uns als Hersteller ist es natürlich jetzt im ersten Schritt mal egal, ob der Kunde ein Auto kauft, liest oder langfristig im Abo mietet. Für uns geht es darum, dem Kunden eine Lösungsmöglichkeit anzubieten, etwas anzubieten, was zu dem aktuellen Lebenssituation passt. Und da haben wir eben gute Erfahrungen gemacht mit dem Abo. Es passt eben zu Lebenssituationen, wo ein Kunde mal ein neues, eine neue Marke, eine neue Technologie ausprobieren will oder wo ein Kunde sich einfach noch nicht sicher ist, ob ich das Auto oder ob ich das Auto jetzt wirklich 3, 4, 5, 6 Jahre nutzen will. Ziehe ich vielleicht um? Habe ich einen Berufswechsel? Ändert sich meine Familiensituation in irgendeiner Art und Weise, dass genau dieses Modell vielleicht in 2 Jahren schon gar nicht mehr zu meinem Lebensstil passt? Und dafür haben wir eine Antwort.
Super. Ich hatte es tatsächlich, Auto-Abo finde ich, Subscription finde ich grundsätzlich ein ziemlich interessantes Thema. Ich glaube, es gibt wenig Hersteller, die das tatsächlich machen. Und die Vernetzung mit dem Handel oder dementsprechend zu sagen, naja, ich biete dem Kunden als Hersteller die Möglichkeit, er kann mal in Anführungszeichen unverbindlich in ein Elektrofahrzeug sitzen, kann es ausprobieren und kann auf den Geschmack kommen, finde ich eine ziemlich spannende, sehr, sehr smarte Lösung. Gibt es Kunden, die das Fahrzeug danach übernehmen oder geht es dann in den Handel? Seid ihr auch da jemand, der den Handel dann gleichzeitig noch mit unterstützt?
Ja, absolut. Also der Handel ist integriert von Anfang an und wir erweitern jetzt auch die Zusammenarbeit mit dem Handel, gerade in Deutschland. Zunächst einmal ist natürlich für den ganzen Service, für die ganze Wartung, Inspektion, Versicherungsschäden, alles, was quasi über die Laufzeit des Abos stattfindet, an diesem Support, der kommt direkt von unserem Handel. Im Moment ist es so, dass wir die Fahrzeuge in Deutschland vor allem Neuwagen sind, die wir dann als Hyundai quasi direkt auf die Plattform bringen. Aber das wollen wir noch in diesem Geschäft zu ändern, dass der Handel eben die Möglichkeit hat, über seinen Bestand Fahrzeuge online über die Motion-Plattform anzubieten, sowohl neue als auch Gebrauchtwagen, um dann einfach nochmal ein bisschen mehr Vielfalt in das Angebot zu bekommen und auch nochmal eine stärkere Lokalisierung zu schaffen durch dieses breitere Angebot. Und ich glaube, es ist auch wichtig für den Erfolg von so einem Auto-Abo, dass es wirklich sehr stark integriert ist in die Vertriebsstrategie und die Servicestrategie von dem OEM und dem Handel. Ja, wie gesagt, es geht idealerweise darum, wenn ein Kunde ins Autohaus geht und ist sich noch nicht sicher, ob er kaufen oder leasen will, dass dann auch der Handel eine weitere Option hat, quasi einen weiteren Vertriebskanal und sagen kann, hier, dann ist vielleicht das Abo ein gutes Produkt, um das Fahrzeug mal 6 Monate zu nutzen und danach gegebenenfalls zu kaufen. Das sehen wir auch stark, auch in den anderen Ländern, in denen wir schon länger aktiv sind. In Deutschland sind wir jetzt seit November letzten Jahres live mit dem Abo, wachsen sehr stark, aber in anderen Ländern sind wir schon 3, 4, 5 Jahre und ein Großteil, über 50% der Kunden, die quasi das Abo beenden, die kaufen danach ein Fahrzeug, kaufen danach auch ein Fahrzeug der Marke Hyundai. Und was vielleicht auch interessant ist, dass unsere Durchschnittslaufzeit des Abos ist 19 Monate. Also der Kunde nutzt das nicht, um einen kurzfristigen Mobilitätsbedarf von 3 oder 6 Monaten zu überbrücken. Gibt es auch. Also wie gesagt, wir bieten 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate und 24 Monate an. Aber die Kunden nutzen es eben langfristiger. Und das ist natürlich auch positiv, weil der Kunde dann mit dem Service zufrieden ist und mit dem Fahrzeug zufrieden ist und auch ein schöner Nebeneffekt ist, weil eben über 50% der Abonnenten neu zur Marke Hyundai sind. Es ist also durchaus eine Strategie, um Marktanteile zu gewinnen und um auch neue Kunden an die Marke zu binden. Und damit wollen wir uns quasi integrieren in die gesamte Vertriebsstrategie.
Ihr integriert euch in die Vertriebsstrategie und ihr bietet ja für fast alle oder für alle Teilnehmer des Marktes eine Win-Win-Situation an. Der Händler hat die Möglichkeit, seine Wertschöpfungskette noch ein bisschen zu verlängern, in dem Sinne, in dem ich ein Auto-Abo anbieten kann. Ein Hersteller gebrandetes Auto-Abo mit wahrscheinlich einer sehr, sehr guten Integration oder tiefen Integration ins Fahrzeug. Ich habe die Möglichkeit, oder als Hyundai OEM habe ich die habe ich die gute Situation, dass ich vielleicht neue Kunden erobern kann über den Weg. Und das Dritte ist, ich habe sogar die Möglichkeit, einen gebrauchten EV, der vielleicht momentan noch keinen Kunden gefunden hat, mal für ein paar Monate im Abo an den Kunden zu geben. Finde ich ziemlich spannend, weil die ganze Wertschöpfungskette dadurch abgedeckt ist. In welchen anderen Märkten seid ihr mit Motion noch unterwegs?
Angefangen haben wir in Spanien. Das ist schon fast 5 Jahre her, dass wir das erste Auto im Abo auf die Straße gebracht haben in Madrid. Danach sind wir in UK live gegangen und sind dort jetzt auch schon seit knapp über 3 Jahren aktiv. Und jetzt eben hat Deutschland Ende letzten Jahres gelauncht und wir werden Anfang nächsten Jahres auch nach Italien und Frankreich gehen. Also wir sind definitiv auf Expansionskurs. Wir sehen die Synergien zum Handel, wir sehen die Synergien zu unserem Vertrieb und wollen darauf aufbauen.
Mhm. Wow, so viel zum Thema Abo und Motion. Lass uns mal ein bisschen auf die digitale Seite gehen, nachdem wir dann noch sehr am Fahrzeug waren.
Ja.
Finde ich immer spannend, was mit einem Auto heute möglich ist, welche digitalen Dienste es in einem Auto gibt. Bei euch wird da viel in der App Bluelink zusammengefasst. Mhm. Was ist dein Blick auf Bluelink oder was bietet Bluelink einem Hyundai-Fahrer oder Nutzer?
Ja, also Bluelink ist unser modernes Connected Car System. Ja. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass du anfängst, über die App zu sprechen. Und das machen auch die meisten unserer Kunden. Wenn ich die meisten unserer Kunden frage, was ist eigentlich Bluelink, dann ist es für die vielen unserer Kunden ist es die Companion-App. Also die, um zum Beispiel ihr Elektrofahrzeug eben vorzuheizen im Winter, um es die Batterie zu konfigurieren, um das Laden zu starten und da zu stoppen. Aber Bluelink ist, das Herz von Bluelink ist im Fahrzeug und die Intelligenz schon in der Cloud. Ja? Also das Bluelink hat Dienste, die ganze Navigation mit den Live-Daten, sowohl was die Verkehrsdaten, die Wetterdaten, die regelmäßige Aktualisierung der Karten im Fahrzeug, ja? Die Sprachsteuerung, das heißt, das Human-Machine-Interface, das heißt, die Interaktion mit dem Fahrzeug online erfolgt alles über diese Plattform. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine ständige Weiterentwicklung. Beispielsweise ist es auch mit der ganzen Sprachsteuerung ein Thema, wo wir einfach ein generative AI, Large Language Models, jetzt mit reinbringen und dann natürlich auch über Over-the-Air-Updates nicht nur in neue Fahrzeuge, sondern auch in die ganze bestehende Flotte bringen. Also Bluelink ist hat für die Kunden hat 1,5 Millionen Nutzer in Europa. Ja? Davon sind über 70% auch mit der App verbunden, aber eben die Nutzerzahl in Summe ist noch höher, geht noch über die App hinaus. Ja? Also wir sind für eine Großzahl von Hyundai-Fahrern wirklich in deren täglichen Gebrauch des Fahrzeugs integriert. Ja? Und dadurch, dass wir eben die Möglichkeit haben, dem Kunden dann die Software ständig zu aktualisieren, wollen wir natürlich auch ein bisschen das Geschäftsmodell revolutionieren. Ich komme von der Denkweise, dass wir die Logik umdrehen müssen, dass das Fahrzeug nicht im besten Zustand oder mit der meisten funktionalen Breite und Tiefe ist, in dem Moment, in dem man sich das neue Fahrzeug kauft, sondern dass man auch über die Jahre der Nutzung neue Features und Funktionalitäten dem Kunden zur Verfügung stellen. Und das ist, wenn man so will, ein bisschen der Gamechanger, den die Software in das Fahrzeug bringt, dass ich eben in der Lage bin, neue Funktionalitäten zu schaffen und auch bestehende Nutzern zur Verfügung zu stellen, sodass das Fahren sicherer, intelligenter, komfortabler wird. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kommt man vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo in der Tat die Nutzer das Fahrzeug noch länger gebrauchen können, wo der Restwert weniger stark beeinflusst wird, wenn diese Funktionalitäten des Fahrzeugs, die durch die Software enabled werden, noch einen höheren Stellenwert bekommen.
Absolut. Spannend. Das heißt, Bluelink besteht für euch aus zwei Teilen. Das eine ist das Backend, was fast jeder Hyundai-Fahrer nutzt, ja, der mit Bluelink verbunden ist, und das ist die App. An dem Thema App arbeiten ja alle Autohersteller, ja, in einer gewissen Art und Weise. Was ist denn die Highlight-Funktion von Bluelink? Was wird am meisten genutzt oder wo kriegt ihr das meiste Kundenfeedback?
Also genutzt wird bei uns die App in der Tat fast ich sag mal wöchentlich, ja, mhm. täglich wäre es vielleicht übertrieben. Es kommt so ein bisschen auf die, das Modell an. Für Nutzer eines Elektrofahrzeuges sind wir fast täglich dabei, dem Kunden zu unterstützen. Und da geht es wirklich darum, Start, Stopp des Ladens oder, ich habe es jetzt schon zweimal genannt, aber auch deswegen, weil sie eben so beliebt ist, gerade im Winter, das Vorkonditionieren der Klimaanlage ist einfach viel wert. Aber eines der stärkeren Funktionen sind zum Beispiel das EV-Routing, also gerade wenn man mal eine längere Strecke, eine unbekannte Strecke mit dem Elektrofahrzeug fährt, dann eben die gesamte Route zu planen, die Ladepunkte quasi festzulegen und dann die gesamte Route ans Fahrzeug zu senden. Das ist natürlich auch hilfreich, weil es oftmals ein bisschen entspannter ist, am Abend davor, wenn man morgens quasi eine längere Strecke fahren muss, sich am Abend davor nochmal eben Gedanken zu machen. Das wird dann natürlich durch Echtzeitdaten wieder aktualisiert. Das heißt einfach, wenn die Verkehrslage sich ändert, wenn es irgendwo einen Stau gibt, wenn es ein Rerouting gibt und da ist natürlich der Fahrer dann nicht davon abhängig, dass das, was er oder sie am Abend davor geplant hat, auch wirklich genauso eintritt. Das dafür ist dann auch schon das System da, um das eben zu dynamisch und auf Echtzeitbasis Daten zu aktualisieren. Aber das ist eine nette Funktion der App. Und ja, also es ist diese ganzen Fernsteuerungsfunktionen. Die App ist für uns auch der Digital Key und wir implementieren den Digital Key mit dem CCC-Protokoll, das ist vielleicht ein bisschen zu technisch, aber es ist sehr stark in das Smartphone und in die Wallet integriert. Und damit ist auch die Nutzungsrate für unseren Digital Key extrem hoch. Der Digital Key, eben, dass man wirklich eine Alternative zu dem klassischen Schlüssel des Fahrzeugs, wo man eben auf- und abschließen und starten des Fahrzeugs voll digitalisiert, hat bei uns einen extrem hohen Nutzungsgrad. Und das ist eben, weil es auch gut integriert ist in dem Fall in die App und in das Smartphone. Und der Kunde nutzt es auch, um den Digital Key zum Beispiel mit einem Familienangehörigen zu teilen oder ob sich, das ist jetzt eher die Ausnahme als die Regel, aber wir sehen auch, dass Kunden sich scheinbar ab und zu mal ein Paket oder andere Gegenstände ins Auto liefern lassen. Also dadurch gibt es natürlich eine große Anzahl von Anwendungsfällen für Themen wie den Digital Key. Mhm.
Das heißt, Kunden lassen sich ihr Amazon-Paket ins Auto liefern?
Ja, absolut. Ja, also ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, dass ich dem Lieferdienst vertrauen würde, den Digital Key anvertrauen würde, aber eben über den Digital Key eben die Zustellung des Pakets als Lieferort ins Auto. Ja. Ja. Oder das sehen wir, dass das genutzt wird. Ja. Das ist in den skandinavischen Ländern noch ein bisschen beliebter als jetzt vielleicht in Deutschland, aber ich sehe auch für uns hier Potenzial.
Ja, aber genau das sind ja die interessanten Use Cases, bei denen man das Thema Digitalisierung im Fahrzeug oder rund ums Fahrzeug auch greifbar machen kann.
Ja.
Weil in der Vergangenheit war es oft die Google Send-to-Car-Option, dass ich meine Route entlang schicken kann, aber dementsprechend, was ich jetzt hier verstehe, seid ihr dann deutlich weiter mit einer Ausprägung. Wenn ich ein elektrisches Fahrzeug fahre, dann habe ich dann intelligentes Routing mit dabei. Ich war wahrscheinlich an jeder Ladestation, kann meine Ladestation buchen. Dementsprechend finde ich das schon ziemlich spannend, ja.
Ja, du musst dir das so vorstellen, dass ein modernes Fahrzeug, da sind so viele intelligente Komponenten, die Batterie, Elektromotoren, aber auch Kameras, Sensoren, Aktorik. Und es ist möglich, die Funktion und die Performance dieser Komponenten massiv zu verbessern, rein durch die Software. Ja. Ganz einfacher Beispiel, was jeder versteht, ist zum Beispiel die Weiterentwicklung der Fahrerassistenzsysteme. Ja, die verschiedenen Level 2, Level 2 Plus. Ja, das kann heutzutage oft auf der gleichen Hardware basieren und wirklich Software definierte Verbesserung der Funktion. Ja. Und das ist dann natürlich eine Möglichkeit, das eben nicht nur in ein neues Modell quasi anzubieten, sondern dann auch in die bestehende Flotte. Personalisierung ist ein anderes großes Thema, dass es eben Möglichkeiten gibt, das kann ganz, einfach sein, dass da das Display und die Themes, die quasi auf dem Display verfügbar sind, dass man die ständig erneuert, neue Designsprachen, Themen, die vielleicht auch gerade aktuell sind und die dann für einen Kunden interessant sein kann, sodass er einfach die Präferenzen wirklich der Kunde und die Personalisierung auch ins Fahrzeug übertragen werden kann. Ne? Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch in die Zukunft gerichtet, einfach das Hardware und die Software des Fahrzeugs werden zum gewissermaßen entkoppelt, aber auch natürlich ist es nicht irrelevant, einfach dadurch, dass die Technik in den Fahrzeugen, wie eben durch Batterien oder Sensorik oder Aktorik so modern ist, dass man darauf eben auch aufbauen kann. Also da gibt es extrem viele Möglichkeiten und ich glaube immer noch, dass wir gerade am Anfang sind, weil alles das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind wirklich die Basisanwendungsfälle dieser Software und über die in der Zukunft gerichtet. Also ich glaube, dass es in der nicht allzu fernen Zukunft nichts Außergewöhnliches ist, ein hochmodernes Fahrzeug vergleichbar viel günstiger zu kaufen, als es heute der Fall ist und sich dann einfach über den Lebenszyklus hinweg des Fahrzeugs die Funktionen und Features dazu zu aktivieren, die gebraucht werden. Und da geht es jetzt eben nicht darum, um die Sitzheizung oder dergleichen, ja, was ein Standardpaket sein soll, sondern es geht wirklich auch darum, dass es die hin bis zu der Reichweite der Batterie, hin bis zu eben den Fahrerassistenzsystem, dass all diese Dinge dann letztendlich noch in der Ausbaustufe erweitert werden können.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Wenn man sich ein bisschen den Markt anschaut, gerade das Thema Personalisierung. Und wir als Anwender, sieht man ja oft nur an der Oberfläche, aber ich war vor kurzem eingeladen für eine Präsentation von einem chinesischen Hersteller, da ging die Personalisierung so weit, dass du außen einen Screen hattest auf der Motorhaube.
Ja.
Das ist sicherlich die eine Bandbreite, aber, ich finde es einen super, super spannenden Ausblick zu sagen, ich kann einen Hyundai später mal gebraucht kaufen und mit dem entsprechend nochmal personalisieren oder so einrichten, wie er meinen Bedürfnissen entspricht. Und insbesondere über digitale Dienste. Das finde ich jetzt im Hinblick darauf, wie die Industrie sich verändert, wirklich sehr spannend. Du bist ja hier mit deinem Team quasi an vorderster Front. Gibt es eigentlich, wir sprechen über mobile.de, ist natürlich in Deutschland, aber gibt es irgendwie noch spannende Insights, wie der deutsche Kunde sich vielleicht zu einem Kunden in Europa unterscheidet? Gibt es Dinge, die ein deutscher Kunde häufiger nutzt als jemand in Schweden zum Beispiel? Gibt es Insights?
Ach, also der deutsche Kunde nutzt schon zum Beispiel sehr stark auch unser ganzes Navigationssystem im Fahrzeug. Ja, also natürlich haben wir auch, bieten wir die Möglichkeit über zum Beispiel Apple CarPlay oder auch andere Integration des Fahrzeugs für die Navigation. Aber wir sehen hier, dass über 2/3 der Kunden wirklich unsere eigene, in Deutschland unsere eigene Navigation und Routenführung nutzt. Ja. Und das sehen wir natürlich gerne, aber das zeigt doch einfach, dass wir sehr gute Daten haben über die Verkehrslage in Deutschland, dass wir eine sehr gute Routenführung anbieten und dass wir da auch ständig aktuell sind. Ja. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht behaupten, dass es da grundlegende Unterschiede gibt. Ja. Was ganz spannend ist, dass wir jetzt mit dem IONIQ 9, also unserem neuen Modell aus der IONIQ-Reihe, eben auch mit neuen Funktionen an den Markt gehen, wie In-Car Payment. Das sind zum Beispiel Funktionen, die sehen wir auch klassisch in dem in UK, im angelsächsischen oder auch im skandinavischen Märkten erwarten wir da hohe Nutzungsraten. Da wird es interessant, wie der deutsche oder der zentraleuropäische Kunde darauf reagiert. Wobei auch hier würde ich sagen, dass das sind die Funktionen, die in dem Fahrzeug besser aufgehoben sind als im Smartphone. Natürlich geht es hier nicht um Zahlungsfunktionen, wenn ich mir eine Urlaubsreise buche, sondern es geht wirklich um mobilitätsnahe Zahlung, Parken, Laden, Tanken, Maut, gerade in Europa, in vielen Ländern. Jetzt Pkw-Maut ist zum Glück in Deutschland kein Thema, aber es gibt eben genug europäische Länder, in denen das relevant ist. Und die Abwicklung dieser und die Integration dieser Themen quasi in das Fahrzeug. Es ist einfach viel komfortabler, dass ich mich als Fahrer damit überhaupt nicht mehr beschäftigen muss. Wir kennen bestimmt noch alle die Zeiten, wenn wir, lebe in München, wenn ich in München in die Innenstadt fahre und suche mir einen Parkplatz auf der Straße und bei Regenwetter muss ich dann an den Parkschnellautomaten gehen. Das machen heute fast keiner mehr. Wir nutzen oftmals eine App. Ja? Wir nutzen eine App und können haben aber in München wieder eine andere App als beispielsweise in Frankfurt, wo ich arbeite, als beispielsweise hier in Berlin. Ja? Und ich glaube, diese Funktion des des Buchens, des Bezahlens, des ganzen Parkvorgangs im öffentlichen Sektor, das ist im Fahrzeug viel besser aufgehoben als in jeder App. Ja. Und dahin wird sich das entwickeln. Das ist auch dieses Ökosystem, was das Fahrzeug bedienen wird. Ja. Das ist wirklich dieses, das oft zitierte, softwaredefinierte Fahrzeug ist also mehr als nur ein neues Betriebssystem, was irgendwo unter der Haube ist, was den Kunden vielleicht gar nicht interessiert. Sondern es geht wirklich darum, dass am Ende die Probleme gelöst oder besser gelöst werden, dass neue Funktionalitäten, es ist so eine gewisse Allgegenwärtigkeit des Fahrzeugs, die daraus geschaffen wird. Und das kann man aber greifbar machen an genau solchen Themen wie eben dem Parken oder dem Laden oder dem Tanken. Ja, und wenn das dann voll integriert ist und das für den Kunden überhaupt kein Thema mehr ist und nicht mehr das rausnehmen, da biete ich dann einen Mehrwert, der wirklich für den Kunden nochmal von großer Relevanz ist.
Du hast gerade von Ecosystem gesprochen. Das ist es ja ehrlicherweise, wenn man anschaut, welche verschiedenen Elemente eure digitale Strategie hat. Gibt es einen speziellen Auswahlprozess, wie ihr zu einem neuen Dienst kommt, den ihr integrieren möchtet? Ist es etwas, was über unterschiedliche Kundenfeedbacks zurückkommt?
Es ist schon stark kundengetrieben und ich glaube, das ist auch ein großes Thema, wo jetzt auch gerade, ich sag mal, die Gründung von Hyundai Connected Mobility oder die Eigenständigkeit als Firma, wo wir uns wirklich auf die Fahne schreiben und das auch in unseren Prozessen abbilden, dass wir wirklich kundenorientiert sind. Das ist jetzt natürlich ein No-Brainer, aber man ist als OEM doch sehr oft
fahrzeugorientiert.
Ja? Und wichtig ist, glaube ich, bei dem ganzen Thema Innovation, was natürlich oft durch die Software und durch künstliche Intelligenz und durch Daten ermöglicht werden, dass man aber immer vom Use Case her denkt. Das heißt, was ist der Anwendungsfall, was ist der Use Case, was ist das Problem, was ich löse damit für den Kunden oder was ist der zusätzliche Mehrwert, den ich generiere. Ja? Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass einfach durch dass Dienste ins Fahrzeug gebracht werden mit dem reinen Ziel, eine neue Technologie anzuwenden und dass dann erst im Nachhinein drüber gedacht wird, wie ist überhaupt das Geschäftsmodell oder was ist überhaupt der primäre Use Case. Und das sind oft die Themen, die scheitern. Das sind die Funktionen, die am Ende nicht genutzt werden. Das sind die Teile des Infotainment-Systems, die kein Kunde kennt. Und wir schauen wirklich oftmals eben auch aus Studien, was sind die größten Probleme, die der Kunde hat. Ist es der Parksuchverkehr? Und schauen dann eben, wie können wir diese Themen lösen? Wie können wir da einen Mehrwert für den Kunden bieten? Das ist immer der erste Schritt. Und natürlich geht es dann auch immer noch mal abzugleichen, können wir das wirklich, ist es besser aufgehoben, das im Fahrzeug oder in der Companion-App. Ja? Und dann natürlich auch perspektivisch gesehen, ist es ein Mehrwertdienst, den der Kunde vielleicht sogar bereit ist zu bezahlen, weil es am Ende des Tages ist natürlich die viele Software, die im Fahrzeug oder um das Fahrzeug herum existiert, die muss entwickelt, die muss gepflegt werden und man kann das nicht unendlich auf den Neupreis des Fahrzeugs mit aufschlagen. Also am Ende muss es auch Mehrwertdienste geben, wo der Mehrwert so groß ist, dass der Kunde bereit ist, dafür zu bezahlen. Und da haben wir jetzt auch gerade wieder gute Erfahrungen gemacht, als wir unser BlueLink Plus und BlueLink Pro gelauncht haben als wirklich erweiterte Mehrwertdienste für den Kunden, dann eben mit Streaming und anderen Angeboten. Und da gibt es eine große Bereitschaft auch für den Kunden, wenn er eben diese Dienste nutzt und wenn sie ihm ans Herz gewachsen sind, dass er am Ende auch bereit ist, dafür zu bezahlen. Also wir haben jetzt in dem ersten Monat von BlueLink Pro und BlueLink Plus haben wir einen sechsstelligen Zahl von Kunden, die sich hier dafür angemeldet haben und über 50.000, die den Service schon gebucht haben und das im Monat 1 nach Go Live. Das
ist beeindruckend. Ja. Beeindruckend, weil ich glaube, gerade bei den Themen ist ja in der Industrie auch ein bisschen Ernüchterung eingekehrt, wenn man sich überlegt hat, wie in den vergangenen Jahren immer die Business Cases waren, was wollen wir alles aus den digitalen Diensten an Erlösen erzielen. Daher, ich glaube, wenn ihr diese Zahl erreicht habt im ersten Monat, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckend.
Ja, weil wir natürlich auch schauen, können wir immer ein großes Ziel der Automobilbranche in Summe sollte es eben auch sein, nicht nur immer auf die Neufahrzeuge zu schauen. Natürlich, ich habe schon erwähnt, mit Features und Funktionalitäten, die wir auch die neuen Fahrzeugen wie den IONIQ 9 unterstützen, ja, oder auch andere, das neue Facelift mit dem IONIQ 6, da werden wir auch noch einige super neue Funktionen mit beistellen. Aber es geht auch darum, die große bestehende Flotte effizient zu bedienen und dann eben auch mit Mehrwertdiensten, die es vielleicht noch gar nicht gab, als der Kunde, als der den IONIQ 5 gekauft hat. Die ersten IONIQ 5 wurden 2021 verkauft in Deutschland. Ja. Sicherlich haben wir auf der Digitalisierungsseite in den letzten 4 Jahren sind wir wieder eine Schritte weiter. Wenn wir in der Lage sind, das einem Kunden zur Verfügung zu stellen, der das Fahrzeug eben schon vor einigen Jahren gekauft hat und da einen Mehrwert zu bieten, dann besteht auch eine Bereitschaft, das zu bezahlen. Aber da kommt eben die Komplexität, die man dann auch nicht ignorieren darf. Man muss eben mit unterschiedlichen Infotainment-Systemen im Feld umgehen. Man muss eben mit die Komplexität an der Stelle auch annehmen und am Ende auch, ich sag mal, managen und nicht ignorieren. Und die Automobilindustrie, wir haben anfangs kurz gesagt, ich komme eher aus der klassischen Technologie-Software-Geschäft und Automobilindustrie ist schon besonders. Es gibt Regulierung, es gibt ein sicherheitsrelevantes Produkt, mit dem man wirklich den allerhöchsten Qualitätsstandard einhalten muss, auch bei der Software und bei der Cybersecurity. Aber es geht eben auch darum, diese technische Komplexität dann wirklich anzunehmen und kundenorientiert insofern, dass dann auch für den Kunden wirklich Mehrwert geschaffen wird, auch umzusetzen. Weil wenn ich es ignoriere und mache nur irgendwas, aber es ist nur halb so gut wie das vergleichbare Angebot einer App im Smartphone, dann nutzt sie eben keine. Mhm. Ja.
Du weißt, wir sind ja ein digitaler Marktplatz, der zwei Seiten hat, Angebot und Nachfrage. Angebot ist das, was uns die Händler bereitstellen. Und Nachfrage ist das, was die Kunden nachfragen. Aber für beide Seiten, habe ich jetzt verstanden, gibt es eine ziemlich gute Neuigkeiten. Das eine ist, ich kann mir einen neuen Hyundai kaufen und weiß von vornherein, er ist zukunftssicher. Da waren neue Features nach und nach, selbst wenn der einige Jahre alt ist, werden neue Features nochmal nachgeliefert. Das zweite, wenn ich heute einen gebrauchten IONIQ habe oder einen gebrauchten IONIQ 5 oder einen Hyundai, habe ich auch die Möglichkeit, mein Fahrzeug vielleicht nochmal neu aufzuladen mit Funktionalitäten, die Hyundai Connected Mobility bietet. Eine Frage, die mir sehr ein bisschen durch den Kopf geht, ist Komplexität. Und Komplexität auch in der Kommunikation zum Kunden raus. Digitale Dienste sind nicht so einfach zu vermitteln. Habt ihr eine besondere Strategie, wie ihr die Themen digital vermittelt oder nutzt ihr den Händler stark, der auch die einzelnen Features von Bluelink bis hin zu Motion erklärt?
Ja, also gut, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiges Thema, weil zum Glück hat jeder Kunde 99 andere Probleme im Alltag als die digitalen Dienste im Fahrzeug. Ja? Und auch als die Bluelink und die App. Und das heißt, man muss das dem Kunden erklären. Und das geht nur, wenn man hier wirklich integriert mit dem Vertrieb, mit dem Handel, auch mit dem Marketing auf den verschiedenen Kanälen eben zusammenarbeitet und auch klare Botschaften eben vermittelt. Ja. Sind wir da perfekt? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also wir sind, ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial, aber wir als Hyundai Connected Mobility eben zusammen natürlich mit den Organisationen in den einzelnen Ländern, wie zum Beispiel Hyundai Motor Deutschland, da trainieren wir auch den Handel. Wir erstellen sehr viele Unterlagen und Dokumentationen, die es sowohl dem Vertrieb als auch dem Servicetechniker im Handel eben ermöglichen, diese ständige Wandel in der in Bluelink, in dem Infotainment-System zu verstehen. Und aber auch da haben wir bestimmt noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Aber es ist uns eben wichtig. Es ist uns wichtig, dass unsere eigenen Leute quasi in den Autohäusern, in den Vertriebsorganisationen das verstehen. Und auch bei Motion, dass idealerweise das einfach nur ein weiteres Tool ist, was wir dem Handel zur Verfügung stellen. Entweder um das After-Sales-Geschäft zu unterstützen oder eben auch vertrieblich neue Kunden zu gewinnen, Kunden an die Marke, an die Elektromobilität heranzuführen. Und das heißt, da ist auch der Offline, der klassische Kommunikation mit dem Kunden wichtig. Wir bieten auch eine, das klingt so banal, aber das ist extrem wichtig, dass wir eine paneuropäische Hotline haben, wo man wirklich mit ausgebildeten Menschen spricht, die sich dann von über das Infotainment-System, über Bluelink, über auch diese neuen Themen, wenn sie dann gelauncht werden, wie das In-Car-Payment, das jetzt mit dem Ioniq 9 kommt, oder auch diese Feature on Demand, die jetzt auch als erstes über den Ioniq 9 gelauncht werden, dass man dort auch einen Ansprechpartner hat am Telefon und per E-Mail, die sich dann auskennen. Ja? Also wir versuchen, das extrem professionell zu bespielen und auch das ist jetzt auch kein Scherz. Also es gibt eine Vielzahl von den Mitarbeitern bei uns, die sprechen dann auch direkt mit dem Kunden, die rufen an, gerade die kritischen Fälle. Also der Produktmanager von Bluelink und sein Team, die sprechen mehrmals in der Woche direkt mit dem Kunden und nicht, weil das irgendwie in, ich sag mal, in deren Jobbeschreibung steht, sondern weil es einfach notwendig ist, um auch zu verstehen, was sind die großen Probleme. Ja, das muss ein wesentlicher Bestandteil quasi auch des Büroalltags sein. Ja.
Jetzt bist du ja quasi für alle digitalen Produkte zuständig. Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, gibt es irgendeine Funktion, die dich auch persönlich komplett überrascht hat, dass sowas mittlerweile geht, wo du sagst, wow, das wusste ich nicht. Das ist vielleicht eine Message an die Zuhörer noch hier.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich bin oftmals in der Funktion, dass ich doch eher versuche, Dinge nochmal schneller umzusetzen, wenn sie dann endlich da sind. Ja, dann denke ich mir so, das hätte jetzt noch schneller gehen können. Aber was ich zum Beispiel finde, was jetzt, das ist jetzt keine Überraschung, aber wir haben in den letzten Jahren, und nicht erst seit ChatGPT, aber wir haben in den letzten Jahren extreme Fortschritte über die künstliche Intelligenz gemacht. Ja. Also ich glaube auch, dass in der Zukunft die künstliche Intelligenz fast der erste Schnittstelle sein wird zwischen verschiedenen sogenannten Touchpoints des Kunden mit dem nicht nur dem Hersteller, sondern auch dem Handel. Egal, ob es einfach nur um Terminbuchung beim Handel geht oder eben die Interaktion mit dem Infotainment-System. Das Auto weiß natürlich über die historischen Daten im Fahrzeug, wie ich fahre. Das heißt, das Auto weiß morgens, wenn ich einsteige und das Auto anmache, jetzt fährt er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ins Büro. Und das Fahrzeug weiß auch, was ich normalerweise mache. Wenn ich, so wie ich, meinen Kalender gekoppelt habe mit dem Fahrzeug, dann weiß er auch, okay, der hat keinen Termin. Und normalerweise hört er dann einen Podcast. Dann weiß er auch, was ich mir dort gern anhöre. Ist es eher Technologie, Politik, Sport, was auch immer. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass dann die in der digitalen Welt das Fahrzeug dann noch einen Schritt weiter geht und es weiß genau, heute brauche ich keine 30 Minuten, sondern 45 Minuten und hier habe ich einen Podcast, der geht genau 43 Minuten, er hat sonst nichts anderes vor. Das fange ich ihm jetzt mal an einzuspielen. Ja. Und das sind schon Dinge, wenn die dann nahtlos funktionieren, ja, und das für den Kunden auch fast schon selbstverständlich ist, dann ist das ein extrem starkes Erlebnis. Ja. Und ich glaube, in die Richtung und dass diese Erfahrung so natürlich ist, das hat mich schon überrascht. Also nicht nur die Interaktion eben über die Sprachsteuerung, was dann viel einfacher, viel besser geht über die Zeit hinweg. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir gehen jetzt auch eben nutzen jetzt auch eben die künstliche Intelligenz als zur Sprachsteuerung in der Zukunft. Da machen wir den Wechsel dorthin. Und aber dann eben auch die tiefere Integration in diese Funktionalitäten. Ja? Und wenn sich das dann einfach so menschlich und natürlich und barrierefrei anfühlt, das ist schon, was einen immer wieder überrascht. Ja? Und ich glaube, da sind wir auch erst am Anfang. Ich glaube, dass in Zukunft, wenn du nicht uns beide unseren neuen Ioniq 9 kaufen, dann ist wahrscheinlich das...
Ich freue mich zumindest auf den Testwagen.
Ja, absolut. Dann ist zumindest die Head-Unit wahrscheinlich am Tag 1 genau die gleiche. Ja? Also die Head-Unit heißt das Infotainment-System, das Ganze, die ganzen Funktionalitäten. Aber in der Zukunft, das ist jetzt nicht hier im Ioniq 9, nur um das sicherzustellen, aber wenn in der Zukunft wird es schon so sein, dass die Nutzungspräferenzen des einzelnen Fahrers und welche Funktionen werden eigentlich stärker, öfter und intensiver genutzt, dass sich dann auch das gesamte User-Interface dementsprechend anpasst. Das heißt, nachdem du und ich unseren jeweiligen Anonic 9 6 Monate genutzt haben, dann haben wir wahrscheinlich ein ganz anderes User-Interface. Dann haben wir ein ganz anderes...
Weil das Auto so viel lernt.
Ja, weil das Auto lernt. Heute ist es doch so, dass... Wenn man sich ein neues Auto kauft oder am besten noch über Motion mietet, dann muss man sich erstmal an das neue Auto gewöhnen. Das heißt, man passt sich an das Auto an. Aber in Zukunft muss es andersrum gehen. Das Auto muss sich an dich anpassen und zwar relativ schnell. Das Auto muss verstehen, was sind deine Präferenzen, was sind deine Nutzergewohnheiten, was ist dir wichtig und was ist dir auch wann wichtig. Weil es ist was anderes, als wenn ich morgens ins Büro fahre, als wenn ich samstags abends vielleicht einen Familienbesuch bei der Großmutter mache. Ja, das ist einfach ein anderer und zu wissen, wie ich dann das Fahrerlebnis optimal gestalte, das sollte eigentlich das Auto zumindest mal auch den ersten Schritt in Richtung Kunde machen und eben nicht so, dass der Kunde sich umgewöhnen muss, wenn er in ein neues Auto einsteigt oder wenn er vielleicht mit einer Situation konfrontiert wird, wo er jetzt nicht genau weiß, wie kann ich jetzt hier eigentlich eine gewisse Funktion starten, weil ich stehe jetzt hier im Stau oder ich habe jetzt hier einfach ein Problem, was ich lösen will. Also da muss das Auto einfach den ersten Schritt gehen und ich glaube, das wird schneller passieren, als wir im Moment uns das quasi ausmalen können.
Das war eine Frage, die mir noch auf der Zunge gelegen ist. So, wenn man nach vorne schaut, ich habe jetzt verstanden, das Auto wird viel, viel mehr lernen. Da wird sicherlich durch die Integration von AI auch viel passieren. Ja. Gibt es, wenn du nach vorne schaust, irgendeinen White Spot heute, von dem du oder von irgendeinem Block, der digital noch nicht belegt ist, wo du ganz sicher sagst, in die Richtung geht es, da arbeiten wir vielleicht schon dran und das wird zukünftig dem Hyundai-Kunden das Auto, das Leben nochmal erleichtern?
Absolut. Also ich bin davon überzeugt und auch ein großer Fan von den ganzen Themen, die über V2X, Vehicle to Everything, Integration des Fahrzeugs in ein breiteres Ökosystem. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch und ein bisschen wenig greifbar, aber ich mache es mal greifbar. Und ich glaube, dass gerade das Elektrofahrzeug auch ein integraler Bestandteil des ganzen öffentlichen Energiemanagements werden kann. Soll heißen, das Fahrzeug mit seiner großen und leistungsfähigen Batterie kann dafür sorgen, dass der Schritt in Richtung erneuerbaren Energien für Städte oder ganze Regionen noch besser gestaltet werden kann, weil es ist einfach ein großer Speicher, es ist ein großer Puffer, um die erneuerbaren Energien auszugleichen. Ja? Und Kunden werden davon profitieren, sie werden sogar kompensiert werden, wenn sie ihre Fahrzeuge eben zur Verfügung stellen, um hier Speicherkapazität in Städten zu schaffen über die ganze Elektromobilität. Laden wird, davon bin ich überzeugt, in der Zukunft, die vielleicht jetzt nicht genau in den nächsten 2-3 Jahren auf der Straße sein wird, aber der Laden wird dann teilweise sogar umsonst sein, wenn dann der Fahrer des Fahrzeugs auch wieder Strom abgibt, wenn es vielleicht bei den Peak Zeiten am Morgen oder am Abend dann der Bedarf an erneuerbaren Energien größer ist als das Angebot und als die Generation und da eben die Speicherkapazität eben genutzt wird. Also da glaube ich glaube an das bidirektionale Laden, Vehicle to Grid und die Integration des Fahrzeugs mit der Sektorkopplung an das Energiemanagement. Da ist auch was für einen persönlich drin, wenn für diejenigen, die den Luxus haben, eines eigenen Haus mit einem Solardach, die kennen es, dass dann auch in Speicher investiert werden muss und auch da bietet es wieder eine Möglichkeit, das Elektrofahrzeug wirklich zu integrieren und einfach mal an der Speicherinfrastruktur zu sparen und dann eben auch die überschüssige Energie, die vielleicht an einem sonnigen Tag selbst in Deutschland produziert wird, dann im Auto zu nutzen oder dann auch wieder abzugeben, wenn ich morgens oder abends wirklich einen großen Bedarf habe mit der Familie hier um Strom. Und da haben wir wirklich angefangen früh, auch in den Niederlanden, in der Stadt Utrecht, wo wir wirklich eine Flotte von Ioniq 5 5 enabled haben mit diesem bidirektionalen Laden. Das wurde dort in einem Carsharing-Modell angeboten. Und das Ziel war es auch, zusammen mit der Stadt und den Energieversorgern wirklich einen gewissen Stadtteil nur mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Und das geht nicht nur allein, aber auch eben mit der Kapazität und der Speicherkapazität durch eben solche Elektrofahrzeuge kann man hier davon beitragen, dass so eine Wende dann auch wirklich vonstatten geht. Ja. Und da und das hat damals Niederland angefangen. Jetzt bringen wir es in den IONIQ 9. Der IONIQ 9 hat bidirektionale Ladekapazität und eben auch für gewisse Märkte, noch nicht Deutschland, aber zum Beispiel Niederlande hat er eben auch dieses Lösungspaket für Vehicle-to-Grid-Anwendungen mit drin, in dem dann wirklich eben auch der Kunde nicht nur Strom sparen kann, sondern vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen kann, wenn er das Strom, was er in der Batterie hat, dann auch wirklich wieder zurück an das Netz einspeist. Ja. Und jetzt sind wir gerade, ich habe gesagt, wir haben mal mit so einem Pilotprojekt in der Stadt Utrecht, das ist schon ein paar Jahre her, da haben wir angefangen und jetzt sind wir, ich will es gar nicht Pilotprojekt nennen, aber jetzt sind wir wieder in Niederlande aktiv mit einem Projekt mit Rijkswaterstaat, das ist das Ministerium für Infrastruktur und Transport in den Niederlanden. Und wir bekommen hier von dem Ministerium Daten über Unfälle und eben auch den Einsatz und den Standort und die Richtung der Einsatzfahrzeuge wie Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Und das heißt, wir nutzen dann diese Daten, um im Hyundai-Navigationssystem eben anzuzeigen und den Fahrer zu warnen, wenn ein Einsatzfahrzeug 250 bis 500 Meter in die Nähe des Autos kommt und auch in, von welcher Richtung und in welche Fahrtrichtung das Fahrzeug unterwegs ist, sodass quasi der Fahrer dem Einsatzfahrzeug dann Vorrang gewähren kann. Und das ist natürlich eines dieser Fälle, die oftmals zu sicherheitsrelevanten Problemen auch in der Stadt, an der Kreuzung oder auch auf der Autobahn führen kann und dass da eben die Sicherheit noch erhöht wird, indem eben die Einsatzfahrzeuge angezeigt werden, sodass es dem Fahrer dann möglich ist, hier sich eben darauf vorzubereiten und auch den Vorrang zu gewähren. Ja. Und diese Integration mit der Infrastruktur, mit städtischen Daten, mit regionalen Daten von gesamten Ländern oder eben mit dem Energiesektor. Da ist so viel Potenzial, da ist wieder ein unglaubliches Win-Win für den Fahrer, für die Gesellschaft. Und das ist natürlich komplex, aber auch hier geht es darum, die Komplexität zu managen und zu meistern am Ende des Tages. Und, aber da ist auch der Nutzen so groß, dass es wert ist, in diese Anwendungsfälle zu investieren und hier eben auch voranzugehen als Hyundai zusammen mit unseren Schwestermarken Kia und Genesis, um wirklich hier zu sagen und zu zeigen, dass da ein Unterschied gemacht werden kann.
Ja, ja, spannend. Interessanten Job hast du, Markus, der so die ganze Bandbreite abdeckt von ich biete ein Auto ab bis hin zu ich vernetze ein Fahrzeug mit Infrastruktur und bin dafür zuständig, das europaweit auszurollen. Daher danke für den Blick in die Zukunft gerade. Wir haben ja vor ein paar Wochen unsere gemeinsame Partnerschaft bekannt gegeben mit Hyundai Motors Deutschland. Sind auch sehr happy, weil wir an der Stelle sehr eng zusammenarbeiten, um eigentlich zwei Dinge zu machen. Zum einen Hyundai, also auch den Händlern zu helfen, den Markt besser zu verstehen. Wir geben Einblick in unsere Daten, sodass die Kollegen von Hyundai Motors Deutschland besser nachvollziehen können, nach was Kunden suchen. Was sind vielleicht Ausstattungsmerkmale an einem Fahrzeug, die besser genutzt sind? Was ist dein Blick auf eine Kooperation mit einem digitalen Marktplatz wie Immobilie.de?
Enorm viel Potenzial. Also erstens, auch jetzt, du hast mich ja vorhin ein bisschen durch die Büroräume geführt. Also ihr seid ja wirklich ein Technologieunternehmen, ja, also das ist schon beeindruckend. Und so habe ich es auch wahrgenommen, quasi in der Zusammenarbeit. Ja. Es ist eine Technologie und natürlich auch Marketingkooperation, aber du hast die Daten angesprochen. Es ist für uns eine super Chance, auch als Marke nicht nur einen zentralen Markenauftritt zu generieren, sondern dann eben auch wieder Informationen zu bündeln. Da geht es nicht nur um einfachen Zugang zu neuen Gebrauchtwagen, auch mal über die Elektrifizierungsstrategie zu sprechen oder über Technologien. Wir machen das zum Beispiel stark auf die 800-Volt-Technologie, mit der wir führend sind und auch einer der ersten, die mit der Technologie überhaupt an den Markt gekommen sind. Plug and Charge und auch moderne Charging-Lösungen. Also wir nutzen eure Technologiekompetenzen, um uns unsere Technologien dann dort auch wieder zu erklären und zu nutzen. Und es ist natürlich auch für uns ein Win-Win, dass wir eben besser verstehen, was ist für den Kunden relevant und worauf schaut der Kunde. Und auch für den Handel ist es ein Erfolg. Also das Feedback, was ich bekommen habe von Hyundai Motor Deutschland, von dem Handel, ist durchweg positiv. Es ist eine zentrale Anlaufstelle. Also ich glaube, da besteht viel Potenzial in der Zukunft.
Ja, absolut. Ja. Ja, ich meine, wir haben im Vorgespräch kurz mal auf die Daten geguckt. Ja. Wenn man jetzt überlegt, da gibt es dann doch einige Fahrzeuge, die bei uns gerade auf der Plattform sind, IONIQ 5, die im Nachgang nochmal freigeschaltet werden können für digitale Dienste. Ich glaube, da ist viel Musik drin in der gemeinsamen Zusammenarbeit und wir sind da auch sehr happy darüber, wie es bisher gelaufen ist.
Ja,
super. Vielen Dank dafür. Wunderbar. Dann würde ich mich bedanken für das Gespräch. Markus, ziemlich interessant, wirklich. Es hat alles erfüllt, auf was ich mich heute gefreut habe, insbesondere der Blick, was heute im Fahrzeug schon möglich ist, wie ein moderner Hersteller, der Hochtechnologieautos herstellt, mit dem Thema Digitalisierung rund ums Fahrzeug umgeht. Und ich habe mich auch gefreut, so einen kleinen Blick in die Zukunft zu bekommen, was da noch auf alles Zukunft da. Vielen Dank dafür, dass du heute da warst.
Ja, gerne. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und es ist wie so, man läuft nie durchs Ziel. Das ist wie so ein Rennen, das nie endet. Ja? Ja, aber stimmt, im positiven Sinne.
Das
ja,
stimmt.
Vielen Dank.
Gerne. Ja. Danke dir. Ciao.
Goodbye.